Seid mal bitte ganz still. Originalton Elisabeth.
Mami hat das Kind immer Pestalozzi gesagt. Das hätte ich gerne mal kennengelernt.
Die Schweizerdeutsch, ne?
Die sind meine Lieblinge. Aber die haben nicht getroffen. Die zeigt sich dann, wenn ich sie mit ein bisschen Reserve behalte.
Das, was ich vorhin zitiert habe, ja? Meine Lieblinge sind Gandhi und Jung, aber die habe ich noch nicht getroffen. Aber wenn ich tot bin, treffe ich sie. Man muss sich aber auch was aufsparen für später. Ich mache es nochmal.
Mami hat das Kind immer Pestalozzi gesagt. Das hätte ich gerne mal kennengelernt. Und der Jung und der Gandhi sind meine Lieblinge.
Gandhi und Jung sind meine Lieblinge.
Die treffe ich,
wenn ich stirb. Man muss noch was in Reserve haben. Also nochmal. Das Tote und das Lebendige. Das Lebendige ist jetzt natürlich, und das finde ich ja die Delikatesse daran, ist ja das Thema Löwe, ne? Ja? Also wenn man ein Archetypus astrologischer Art finden will für das Reich des Toten oder der Tote, und zwar aus der Familie, nicht generell. Generell ist das Reich der Toten natürlich hier. Ja? So alle Toten weltweit, wenn man so will. Ja? Aber das Reich der Toten aus der eigenen Familie, das ist hier. So. Das übrigens ist die Frau Moore. Ich wurde gefragt, wer du denn seist, weil man wollte mit dir sprechen über gegebenenfalls Anmeldungen für ein Seminar oder so. Ja, habt ihr jetzt alle gesehen, wer die Frau Moore ist, die meine Seminare organisiert? Gut. So, also meine Aufstellungsseminare. So. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Gibt es dazu bisher eine Frage? Ich will ja noch ein Horoskop machen, also ein bisschen schneller machen wir. Gut, dann gehen wir zu der Frage über, wer oder was ist jene Kraft, die sich dieses Geschehen auf die Schultern nimmt und durchs Leben trägt. Das ist immer die Sonne, natürlich. Ja, aber was für eine Sonne? Wir haben wieder eine Löwesonne. Könnt ihr sagen, Moment, aber kannst du die Zeichen nicht lesen? Natürlich kann ich die lesen, aber sie steht in 5, also ist es auch eine Löwesonne. Und im Zeichen Krebs. Also, was ist das für eine Person oder für ein Amt, dass dieses Ausgleichsbegehren zwischen Leben und Tod Huckepack auf die Schulter nehmen soll und durchs Leben tragen soll. Nun, es ist eine Kraft des 5. Hauses. Ist das die gleiche Kraft, die auch mit dem Aszendentenherrscher zu tun hat? Nein. Der Herrscher von 1, wenn der in einem Thema steht, ist immer was völlig anderes als die Sonne in einem Zeichen. Völlig anders. Oder in einem Haus. Was wünscht sich die Sonne im 5. Haus? Schlicht und ergreifend. Das reicht mir nicht. Und das reicht ja auch nicht. Anerkennung, gut. König sein, groß ins Ego rauszukommen. Hat Elisabeth gut gemacht. Hat sie gemacht. Eine Frau, die innerhalb von, ich schätze mal, 25 Jahren weltweit zur Nummer 1 in diesem Bereich des Ausgleichs zwischen Leben und Tod sich emporgearbeitet hat. Jeder kennt sie. Ich glaube, es sitzt hier keiner, der noch, nur gut, ihr seid alles verkappte Esoteriker, also von daher, das ist ja ein Ausnahmefall, ja. Aber geht irgendwo hin, da findet ihr, wenn in einem solchen Kreis von geistig und von Menschen, die geistig unterwegs sind, keinen, der Elisabeth Kübler-Ross nicht kennt. Manche haben sogar ihre Seminare mitgemacht, manche haben sogar noch die Erinnerung daran, wie toll das war, dass sie einmal in ihrem Leben mit einem Gummigartenschlauch zu solchen Stücken abgeschnitten Telefonbücher ermorden durften. In diesen Räumen sah es hinterher aus, wie, als wäre eine Bombe in einem Zeitungsgebäude explodiert. Lauter Telefonseiten, Telefonbuchseiten. Ja? Und die Leute haben geschrien wie am Spieß. Die haben immer ganz zaghaft angefangen. So. Und dann brach irgendwann der Wahnsinn los. Ja? Der absolute Wahnsinn. Die haben geschrien und gekloppt und das war einfach, die Kübler-Ross hat gesagt, da ist so viel festgehaltene Wut, die muss raus. Auch Wut über den Tod von Menschen, der muss raus. Seit ungefähr 3 Jahren verfolge ich bei den Aufstellungen eine ganz interessante Entwicklung. Nämlich die Entwicklung, ein Mensch stirbt. In der Familie passiert das allenthalben. Autounfall, Krankheit, was auch immer. Je mehr dieser Sterbeprozess innerhalb von, ich weiß nicht was, kürzester Zeit abläuft. Also Beispiel, es klingelt an der Tür. Die Frau hat das Essen auf dem Topf, sie weiß, ihr Mann wird jetzt nach Hause kommen, es klingelt an der Tür, sie dreht das Gas runter, wer weiß, es könnte ja auch irgendwie Paket sein, annehmen, so 2 Polizisten stehen vor der Tür, entschuldigen Sie, sind Sie die Ehefrau von Herrn Heinrich Pumpernickel? Ja, wir müssen Ihnen eine schreckliche Mitteilung machen. Ihr Mann ist tot und lässt schön grüßen. Na, so nicht, aber... So ähnlich, ja. Bumm. Von jetzt auf gleich. Ja? Keine Chance, sich damit so langfristig, was weiß ich, Prostatakrebs und im Januar festgestellt und im August geht es langsam zu Ende. Da hatte man ja schon 8, 9 Monate, sich reinzufügen, reinzuempfinden. Aber auch von jetzt auf gleich, so. Stille. Fassungslosigkeit, kommt kein, was für ein Wort soll da kommen? Ja? Was wäre das angemessene Wort? Was glaubt ihr? Das wirklich angemessene Wort, was keiner ausspricht. Das angemessene Wort wäre verdammte Scheiße. Warum? Da ist ja nicht nur Trauer, da ist ja auch Wut. Ja? So. Warum musste dieses Arschloch ausgerechnet heute mit, ich habe ihm gesagt, bleib doch lieber zu Hause, du hast doch sowieso verschnupft oder so. Irgendwas hat man immer, ja. Aber das kommt nicht. Ja? Irgendwann nach einiger Zeit kommen dann Tränen oder oh Gott, oh Gott, oh Gott oder so. Aber die angemessene Reaktion wäre, es ist ja im Grunde genommen so, wir Menschen haben einen eingebauten Traumareaktionsmechanismus. Ja? So, wenn ihr euch eine Katze anschaut und die Katze rennt mit dem Kopf vor die Wand, weil sie die Wand nicht gesehen hat oder vor die Glastür, weil sie nicht gesehen hat, bleibt die Katze stehen und macht ganz schnell, ganz lange so. Das ist der Versuch, das Trauma aus dem System abzuführen. Ja? Das ist auch das System, was die Kübler-Ross verwendet hat, um die Wut aus dem System zu entfernen. Die Wut kann schon 40 Jahre im System sein, das spielt keine Rolle. Ja? Aber das geschieht nicht. Und in einer Aufstellung, angenommen, eine Frau sagt, was kann ich für dich tun oder was wünschst du dir, was ist dein Anliegen für heute? Und dann sagt sie, mein Mann ist seit 20 Jahren tot und ich werde damit nicht fertig. Angenommen, ja, das passiert. Und dann frage ich, was ist passiert mit deinem Mann? Und dann kommt in der Regel nicht irgendwie eine ganz lange Krankheit, die sich so hingezogen hat. Nein, es kommt, der fiel auf einmal um und dann war er tot und die Ärzte haben Aneurysma. Fertig. Boom. Ja. So. Und dann weiß ich, was fällig ist. Trauer ist da gewesen, ja. Tränen sind da gewesen. Jammern ist da gewesen. Aber eines nicht. Wut. So. Und dann lege ich den Mann hin und lasse ich eine Stellvertreterin hineinfühlen in die Rolle der Ehefrau, den Mann. Und dann sagt oft der Stellvertreter, das macht mich sehr traurig, aber es macht mich auch wütend. Ich weiß gar nicht warum, es ist völlig unangemessen. Dann habe ich gesagt, das ist nicht unangemessen. Es ist völlig angemessen. Nur wir hier in unserer Gesellschaft haben keine Möglichkeit, dass im Griechenland, heute noch in griechischen Dörfern, was passiert da? Da liegt der Tote und der Ehemann hat gesagt, ich will mich ja nicht vor dem ganzen Dorf blamieren. Aber da gibt es im Nachbardorf, gibt es eine Gemeinschaft von Frauen, die spielen immer, was weiß ich, Scrabble oder sonst was. Aber die haben auch wunderschöne Trauerkleider, das sind nämlich die Klageweiber, die miete ich mir, die kann man mieten gegen ein kleines Handgeld. Dann setzen die sich an das Grab und reißen sich die Blusen, nein, aber die Haare aus und so, ja. So, die alten Frauen. Und dann darf auch sozusagen bei den unmittelbaren Angehörigen, darf dann auch dieses Klagen daraus kommen. Ja. Und ich würde ja schreiende Frauen anstellen, ja. Ich würde ja eine die am lautesten wütend sein können am Grab, ja. Und ich würde immer anfangen lassen, das mache ich auch in der Aufstellung, das wirkt Wunder, dass ich die Stellvertreterin von der Ehefrau sagen lasse, du alter Scheißkerl, ich könnte dich treten. Trau ich mich nicht. Sowas, ja. Wunderbar. Ja? Und dann irgendwann schöpft auch die Klientin den Mut und den stelle ich sie auch dahin und dann sagst du, jetzt sagst du auch nochmal, blöde Sau. zu einer Frau in der Einzelsitzung. Wir reden da nicht drüber, Holl, hörst du? Habe ich eine Frau gefragt, also sie soll ihrem Mann das schlimmste Wort sagen überhaupt, was in ihr erwächst. Da hat sie gerungen mit sich. Und dann hat sie gesagt, ich sag's einfach, dann hat sie ihn angeschaut und hat gesagt, Pissfix. Das hat mir gefallen. Das Wort hat mir gut getan. Habt ihr es gehört?
Nein?
Das Wort heißt Pissfix. Piss hier, Wix hier. Das merken wir uns jetzt auch alle, gell? Wenn wir mal ein ganz besonders schlimmes Wort finden müssen, dann rufen wir das ab. Gut, zurück zu ihr. Was soll sie hier machen? Sie soll ihr Ego polieren. Die Chromleisten, der Döber, ein begnadeter Astrologe, hat mal gesagt, ach, das ist nur einer, der die Chromleisten seines Egos poliert. Das finde ich schön. Das ist wunderschön. Ja, das ist wunderschön. Ja, gut. Was ist das Ziel dieser Angelegenheit? Ich will noch ein Horoskop machen, ja? Was ist das Ziel? Das MC, Schütze. Herrscher von 1. Wo denn? In 12. Ja. Manche Kreise schließen sich im Horoskop auf mirakulöse Weise und ich bin immer wieder begeistert darüber. Wie schön sich das, das ist wie Fritz Perls in Aktion. Ja? Ein Kreis schließt sich. Ja? Hier geht es los bei den Toten. Hier soll man sozusagen mit den Toten etwas in den Ausgleich bringen. Hier soll man damit hoch hinaus. Nebenbei gesagt noch, das Thema Krebs haben wir bisher vernachlässigt. Das will ich jetzt noch hören von euch. Habt ihr eine Idee? Was ist die Elisabeth?
Ein Empfindungswesen.
Ja, das hast du schön gesagt. Ja, es gefällt mir, aber es trifft es nur halb. Was heißt das? Das verstehe ich nicht. Man widerspiegelt einen Krebs, ist so wie, da geht der Krebs auf und ab. Aber ich will wissen, was ist der Krebs? Der Krebs ist das Weibliche, das Emotionale, ja, aber die Mutter, aber es reicht mir nicht. Guckt euch doch die Karte an, hier ist sie doch da. Sie weiß, dass sie andere braucht? Ja. Das habe ich... Nochmal. Kümmern. Kümmern ist gut. Ja, kümmern ist auch gut. Aber es ist noch was. Das Thema Sonne im fünften Haus. Ich habe das gesehen. Im fünften Haus ist nicht nur die Frau. Königin ist es nicht. Die mütterlich, ja. Ja, alles richtig. Aber sie ist nicht nur das hier. Sie ist auch noch das da. Ja, sie ist kindlich. Die Elisabeth ist kindlich. Wenn ihr sie seht, ihr Gesicht ist kindlich. Ja, als mein Sohn 3 Jahre alt war, sie ist auch klein, ist eine kleine Frau, hat er auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine zwergenwüchsige Frau gesehen. Die hat er angeschaut, dann hat er mich angeschaut und dann hat er gesagt, gell Peter, Kinder werden auch manchmal alt. Da habe ich gesagt, das stimmt. Ja, kann man es besser sagen? Die Elisabeth ist ein Kind. Sie ist naiv bis zum geht nicht mehr. Ja. Und unter uns. Jeder konnte sich bei ihr einschmeicheln und einschleimen und ihr irgendetwas ganz Gigantisches verkaufen. Unter uns. Was?
In ihrer Biografie liest man
das. Natürlich. Die ist reingelegt worden ohne Ende. Ja. Die war klein. Und wenn man klein ist, braucht man jemanden, der einen bei der Hand nimmt irgendwie. Und die Frage ist, hat sie eigentlich ihre Leute bei der Hand genommen? Ich meine, die hatte manchmal 600 Leute in einem Workshop, ja? Hat sie die an die Hand genommen oder haben die alle die Elisabeth an die Hand genommen? Das weiß man noch nicht so genau, ja? Und ich kenne einen Menschen, der ist siebenfacher Krebs irgendwie so, ja? Also das ist von Anbeginn an. Wenn man den fragt, heute weiß er das, was machst denn du, Heinz, der heißt anders, dann weiß er eins, er macht mit. Sonst nichts, er macht mit. Er macht mit, was die anderen ihm vorgeben. Die Elisabeth hat gerade mitgemacht, was die Sterbenden ihr vorgeben. Und sie hat hingehört und sie war dabei. Sie hat die Sterbenden an die Hand genommen oder die Sterbenden haben sie an die Hand genommen. Man weiß es nicht so genau, das spielt überhaupt keine Rolle, wer da wen. Na? So, und jetzt kommt der Kreis irgendwann an ein Ende. Schütze! Da! Da! das Thema der Religio, der Rückverbindung, der Erinnerung. Das Thema des Schützens ist, ich habe irgendwann mal einen Krimi gelesen. Nee, kein Krimi. Einen Fantasy-Roman gelesen. Und da kam einer vor, das war der Held. Der musste aber nicht kämpfen oder so, der hatte nicht irgendwie Riesenschwerter oder Lanzen oder sowas. Er war von Beruf Erinnerer und musste die Menschen, durch deren Städte er ritt oder Dörfer oder Burgen er ritt, erinnern. Das war seine Aufgabe. Das trifft sich auch gut mit fahrenden Sängern. Die müssen auch erinnern. Ja? Und einer der größten Sänger der Weltgeschichte, finde ich, war Homer. Die Ilias und die Odyssee sind keine Geschichten, es sind Gesänge. Und zwar waren die lange im Volk da, bis so einer wie Homer kam und hat sie aufgeschrieben. Ja? Es steht an einer Stelle auch, von dir, Atreus, wage ich zu singen oder sowas. Ja? Und das sind Gesänge, die sollen erinnern. Und das Verrückte ist, die Geschichte von Agamemnon und wie sie alle heißen, die Geschichte der Ilias, die erinnert uns heute noch, nach 2.500 Jahren, was über Ilion, über Troja und was passiert, wenn ein König oder ein Königssohn sich in eine andere Ehefrau verliebt. Ja. Diese Geschichte singt die Ilias bis in die heutige Zeit hinein. Und die Odyssee genauso. Ja. Der Mensch ist unterwegs und hat Anfechtungen. Die Erinien und die Circe und wie sie alle heißen, kommen auf uns zu. Ja. Können wir standhalten? Natürlich nicht. Man kann doch nicht am Anfang standhalten. Das soll man doch erst im Laufe des ganzen Lebens lernen, standzuhalten. Wer am Anfang standhält, ist nicht ganz dicht. Muss man ja. Man muss doch in die Sünde fallen, sonst kann man doch nicht erlöst werden. Das können wir aus dem Christusmythos lernen. Ja? Wir sind alle in die Sünde gefallen. Wer nicht, dumm gelaufen. Ja? Kann er nicht erlöst werden, arme Sau. Ne? Naja, mach das nächste Mal, keine Ahnung. So, und sie sagt, die Synthese am Ende findet statt, wenn die Erinnerung wieder da ist an den Toten. Und jetzt wäre es an mein Toter, der hier schon ganz am Anfang da ist. Es ist ein Toter da. Ich muss in meinem Leben durch furchtbar viele Sterbende, damit am Ende der Tote, der für mich als Engel darum, was ist denn das? Der Herrscher von 10 in 12 im Wassermann. Was geschieht denn da mit dem Toten? Nun, er wird befreit. Er ist frei. Kann er jetzt als Untoter rumgeistern, als Dracula? Nein, er kann endlich die Augen zumachen. Tot ist er schon lange, aber die Augen hat er vielleicht noch nicht zu. Ich mache noch ein Horoskop, aber bevor ich das tue, möchte ich euch die Originalstimme, ihr kennt den Mann wahrscheinlich nicht gut, warum nehme ich den? Weil ich bin seinetwegen nach Frankfurt gegangen. Ja, wegen diesem großen Philosophen. Also kurz, und ich habe neulich, und da bin ich sehr stolz darauf, ich habe neulich ihn im Gespräch gefunden mit dem, bei dem ich nicht studieren konnte, aber dessen Werke ich sozusagen mit einem langen Strohhalm, bisschen mit Sahne übergossen, zur Kenntnis genommen habe. Einen mythologischen Forscher namens Karl Kereny. Und im Gespräch Adorno mit Kereny, das hört sich so an.
Die Voraussetzung dieses Gespräches
das ist er.
Gebildet von einigen Buchpublikationen. Von Herrn Professor Kereny handelt es sich dabei um die antike Religion, um die Einführung in das Wesen der Mythologie und um die Mythologie der Griechen. Andererseits liegt vor von Max Horkheimer und mir die Dialektik der Aufklärung, die ein Kapitel enthält, das über die Odyssee handelt und das sich im Wesentlichen beschäftigt mit dem Verhältnis von Aufklärung und Mythos. Die sämtlichen Veröffentlichungen, um die es sich handelt, sind unabhängig voneinander entstanden. Weder hat Gerenghi von unseren Dingen etwas gekannt, noch wir etwas von seinen, aber es haben sich dabei gewisse Berührungen sowohl positiver wie auch antithetischer Art ergeben, die es uns wünschenswert erscheinen lassen, wenigstens einmal das Terrain zu sondieren und auf dieser Weise zu sehen, wie weit die Haltungen, die da eingenommen sind, miteinander kommensurabel sind.
Kommensurabel. Gut.
Mit Freude.
Das ist jetzt Kerenghi.
Bleiben
wir noch einen Moment.
Auf diese Auseinandersetzung einzugehen, und zwar nicht aus irgendwelcher kämpferischer.
Er ist Rumäne. Ja, das muss man dazu wissen.
Entwicklung in den Büchern,
das reicht schon,
die eben Herr Professor Adorno jetzt genannt hat.
Gut. Sein Horoskop. Wir nehmen am besten die Dinge hier noch, lassen Sie dran, so, machen Sie mal hier hoch und gut, alles klar. Ach ja, das, okay, babse gerade da durch, ja. Oder rüber, wunderbar. So, jetzt müssen... Ja, können wir machen, wenn ich da hoch, ja, geht. So, bleibt das? Ja, das bleibt. Warte mal, da sind zwei kleine Klemmerchen dabei, die will ich mal in die Kerbe tun, dann bleibt das ein bisschen gerade. Was sagst du? Okay, gut. Gut, dann mache ich es nicht. Gut, also. Ich lese es euch vor. Er war von Anfang an eher Musiker, ist dann umgeschwenkt auf die Philosophie und ist dann einer der berühmtesten deutschsprachigen Philosophen geworden und hat ein trauriges Ende gefunden. Also er ist rechtzeitig sozusagen, als die Nazis einmarschierten, ist er rechtzeitig nach Amerika gekommen und war ein glühender Gegner der Nazis, natürlich als Jude. Und hat zum Beispiel den Satz gesagt, man kann nach Auschwitz nicht mehr Gedichte schreiben. Das geht nicht mehr. Und er hat meinen Lieblingssatz gesagt, der mich damals so unglaublich angetörnt hat, weil ich ihn so kostbar fand, den Satz. Der Satz lautet, man beachte die Kommata. Der Satz lautet, nur wenn, Komma, was ist, Komma, sich ändern lässt, Komma, ist das, Komma, was ist, Komma, nicht alles, Ausrufungszeichen. Jetzt lasse ich, komm mal weg. Hört euch hinein in den Satz. Nur wenn, was ist, sich ändern lässt, ist das, was ist, nicht alles. Der Satz ist ziemlich dämlich, wenn man ihn genau hört, ja? Er hat keinen anderen Wert als, wenn das, was auf dem Teller lag, gegessen ist, habt ihr leider nichts mehr zu essen. Das ist die Qualität ungefähr des Satzes. Aber nur wenn, was ist, sich ändern lässt. Diese Sätze haben wir alle im Studium im ersten bis dritten Semester versucht auswendig zu lernen. Es hat nicht funktioniert. Und dann ist er gestorben. Woran ist er gestorben? tragische Geschichte. Er hatte, weil die Studenten in der Studentenbewegung das Institut für Sozialforschung besetzt hatten an der Uni Frankfurt, und er war der Vorsteher des Instituts für Sozialforschung, hatte er die Polizei geholt. So im Sinne von, also ich lasse mir doch hier von niemandem meinen Arbeitsplatz nehmen oder sowas. Und bei seiner nächsten Antrittsvorlesung in Philosophie kamen diese Redelsführer der Studenten und hielten so flammende Reden im Sinne von, also ich sitze hier schon seit 21 Semester und langsam habe ich mich hier mal zu Tode adorniert. Solche Sätze, ja. Und dann kam er und wollte gerade etwas sagen. Da kamen drei sehr schöne Mädchen aus der Studentenbewegung und hoben ihre Blusen und baumelten ihm die vor die Nase. Da hätte der Mann einen Herzinfarkt gekriegt. Nicht, weil er nicht für Busen übrig hätte. Er war berühmt dafür, dass er mit rothaarigen Erstsemestern sehr interessante Dinge anstellen könnte. Das war nicht der Punkt, aber dass man ihm, diesem Freigeist, diesem eigentlich selbst Rebellen mit Frauenbrüsten erschrecken wollte, das hat ihm fast den Herz. Und er ist dann in Urlaub gefahren, hat seine Vorlesung nicht, ist in Urlaub gefahren, im Urlaub ist er gestorben. Ich denke, es hat ein unmittelbares, ja, er fühlte sich so tierisch missverstanden und als wäre sein ganzes Lebenswerk kaputt gegangen. Und ich hatte meinen Philosophieprofessor verloren. Damals habe ich gedacht, verdammt, verdammt, jetzt höre ich nicht mehr diese Sätze. Ja? So, und da fühlte ich mich aufgerufen, doch mal sein Horoskop zu betrachten. Jungfrau Aszendent, Herrscher von 1 im zweiten Haus, Jungfrau Sonne im ersten Haus und dazu noch die Venus, die ich, naja, die halte ich nicht für so wichtig an der Stelle. Ja? Also das Ganze ist heftige Jungfrau. Nun muss man verstehen, wir hatten ja schon das Thema, als wir die Jungfrau besprochen haben, und da brach es so ein bisschen aus mir raus, wofür ich manchmal auch etwas mich geniere, manchmal sogar schäme. Da brach so etwas raus, was ich immer bei den Grünen wahrnehme, die ich für eine reine Jungfrau-Bewegung halte. Jungfrauen haben immer die Themenstellung, ich bin gut. Also sowas von gut wie mich gibt es kaum ein zweites Mal. Ja? Und ich bin nicht nur gut, ich weiß auch, wer nicht gut ist. Doch, das sage ich auch, selbstverständlich sage ich das auch. Das ist mein politisches Programm, ne? Und daraus resultiert der Satz, ich war es nicht, aber ich weiß, wer es war. Und das sage ich euch. Es gibt einen, der umgibt sich immer mit einem roten Schal. Christian Ströbele heißt er. Ist Direktkandidat der SPD oder der Grünen, in Berlin. Und er ist immer so schrecklich gut. Offen gestanden, solche schrecklich Guten sind mir zutiefst verdächtig. Nicht nur, weil ich nicht gut bin oder auch nur manchmal gut bin und die meiste Zeit nicht so gut bin, fordern die mich heraus. Die sind also, wenn man so will, mein Schatten. Und wir müssen gar nicht darüber reden, ist das richtig gut zu sein oder ist das nicht richtig gut zu sein. Es ist auf jeden Fall nicht richtig, nicht gut zu sein. Aber ist es richtig, gut zu sein? Jetzt kommen wir langsam ins Schwafeln, richtig? Das lassen wir. Gut, zurück zu Adorno. Herrscher von allen, also Jungfrau, Aszendent. Ich habe ihn auch nicht ohne eine gewisse schalkhafte Absicht als Gegenpol zu ihm installiert. Denn wie wir wissen, die Jungfrau ist das andere Ende vom Zeichen Fische. Nicht so, 180 Grad Opposition. Herr, das genaue Datum könnt ihr wissen, ja? Habt ihr es verstanden? Ich sage es nochmal langsam. 11. September 1903. um 5.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Frankfurt am Main. Gut, ja. Jungfrau Aszendent. Das war, lass mich überlegen, 69, als das passierte. Und er ist 1903, also ist er 66 Jahre alt geworden. Ja. Er stand wohl auch kurz vor der Emeritierung. Ja. Mit 65 wird man ja emeritiert. Gut. Jungfrau Aszendent. Jungfrau Aszendent ist getrieben. Von was? Nicht nur vom Gut sein müssen, aber auch von, ich habe hier gerade was gehört, aber ich habe es nicht verstanden. Perfektionismus. Perfektionismus, alles richtig zu machen, alles gut zu machen, sich nichts zu Schulden kommen lassen. Wenn ihr seine Sprache hört, ich fand es so witzig, der Kereni, als er sozusagen die ersten Sätze auf Adorno sagte, hatte genau die gleiche Diktion, hatte genau den gleichen, wie soll ich sagen, prononcierten Aussprache, ja? Nicht kommensurabel. So, ja. Ja, ist ja nichts dagegen einzuwenden. Nicht? So waren aber auch seine Vorlesungen. Die waren sowas von geschliffen, da musste ein Lektor, wenn er daraus ein Buch machte, und es sind viele Bücher aus seinen Vorlesungen gemacht worden, musste noch nicht mal irgendein Komma verändern. So druckreif war das gesprochen. Und es war immer ohne Manuskript. Ja? Wunderbar. Gut, weiter. Was ist die Tragik einer Jungfrau, eines Jungfrau-Aszendenten? Die Tragik ist, er bleibt nie ohne Schuld. Er schafft es nicht. Er kann nicht seinem Anspruch entsprechen und sauber durch die Welt gehen. Das meine ich, ich will ihn nicht denunzieren, ich war, und jeder Student damals wusste das, wenn man eine rothaarige, junge, relativ großbusige Studentin war, sollte man nicht in seine private Sprechstunde gehen. Das wurde unter der Hand mit den, bei den Kommilitonen ganz genau ausgehandelt. Ja? Ne? Und wenn schon hin und wenn man schon rothaarig war und wenn man schon sozusagen mit den weiblichen Attributen bestückt war, sollte man auf jeden Fall jemanden mitnehmen, wenn man nicht selbst auch solche Ambitionen hätte. Nicht? Weil so einen kleinen, glatzköpfigen Philosophieprofessor zu vernaschen, ist auch nicht das Schlechteste, sage ich jetzt mal so. Meine innere Monika sagt das, nicht? Ja. Ist ja mal eine Erfahrung wert oder so, nicht? Er hat auch eine Frau zu Hause gehabt, mit der war das auch abgesprochen. Die hieß Gretel. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bedeutet, aber das war abgesprochen, dass er schon mal so an die Seite springen darf. So. Solange er das nicht zu Hause macht. Aber das ist alles, in der Studentenbewegung gab es alles, alle möglichen, da gab es nichts, was es da nicht gab. Und die Professoren und die Studenten und Studentinnen duzten sich und tranken und waren ab und zu besoffen. Und das war alles im grünen Bereich damals. Heute kommt man dafür in den Knast oder zumindest wird man aus der Uni geschmissen. Gut, Jungfrau Aszendent. Die wichtigste Theorie von ihm und seinem Freund Max Horkheimer war die kritische Theorie. So hieß das Theoriegebäude, was die beiden ausgeheckt hatten. Die kritische Theorie. Bei einer dreifachen Jungfrau hätte man eigentlich erwarten müssen, Kritik der kritischen Kritik. So. Man kann nicht alles haben als Astrologe, man hätte es gerne, aber Nein, das hieß einfach nur die kritische Theorie. Und das war ein großes Gebilde, ja? Ja. So. Eines muss man schon dazu sagen noch. Die Jungfrau hat auch deshalb eine undankbare Aufgabe, weil sie nicht damit beschäftigt ist, etwas Neues aufzubauen, sondern immer damit beschäftigt ist, das Alte auszusteuern, das Alte wie eine Putzfrau. Man hat leider nicht die Möglichkeit, eine Riesentorte zu machen. Das wäre ja was Kreatives. Ja? Sondern man wartet, bis die 300 geladenen Gästen sich diese Torte vorgeknöpft haben, sie verschnabuliert hatten und dann kann man daran gehen, die Krümel wegzuschütten, aufzulesen. Das ist die Jungfrau. Nicht? Ich koche nicht und ich esse nicht, aber mir bleibt übrig, das, den Dreck, den die anderen gemacht haben, wegzuschaffen. Das ist auch dieses Thema hier. Ich lasse es nicht wachsen. Ich habe auch wenig davon, es zu essen. Aber meine Aufgabe ist, dem Herrn zu danken, dass er uns das geschenkt hat. Ja? Es ist auch etwas, wie soll ich sagen, etwas Dazwischenliegendes. Das sieht man an dem Merkur hier noch besonders deutlich, die Tragik, die auch dieses Thema, dieses Jungfrau-Thema befällt. Er ist ja der Götterbote. Er bringt die wichtigste Botschaft von A, hier hinten, nach B. Und er erfährt noch nicht mal, was da drin steht. Er gibt es ab. Ja? Er hat es weder geschrieben, noch weiß er, was drin steht, noch hört er, wenn das beim Empfänger landet, worum es da gegangen ist. Er ist eben nur der Briefträger, der Bote. Ganz wichtig, aber wie fühlt sich so ein Briefträger? Wie fühlt er sich? Es gibt eine wunderschöne kleine Geschichte von Tucholsky, die hat mir sehr gut gefallen, von einer Concierge irgendwo in Frankreich. Und die war schon lange bekannt dafür, dass sie immer heimlich die Briefe, der Postbote brachte die Briefe ins Haus, gab sie der Concierge und die Concierge hatte den Auftrag, die über die Etage zu verteilen. Und man wusste, die liest die Briefe. Und irgendwann wurde es einem Mann zu bunt, und der schrieb einen Brief an jemanden im Haus und hat gesagt, lieber Louis, wir ahnen ja schon lange, dass deine Concierge, die Madame so und so, unsere Briefe immer liest. Deshalb habe ich in diesen Brief einen lebendigen Floh getan. Er hat aber keinen reingetan. Als er ankam, war aber einer drin. So macht man das in Frankreich. Ja, ja. Ne? Also mit anderen Worten, da kann man auch reinfallen, wenn man Briefträger ist und die Briefe liest, ja? Okay, gut. Also, und es ist so, er wird zwar immer gelobt dafür, wie viel Licht er in die Philosophie gebracht hat. Und sein Lieblingsphilosoph war Hegel, ich habe es ja schon erwähnt eingangs. Und das war also, mit Hegel hat er uns verprügelt, hätte ich beinahe gesagt, ja? So. Und Hegel kannte er von vorne nach hinten. Und Hegel uns zu vermitteln mit der schönsten Sprache, die man sich vorstellen kann, geschliffen, jungfräulich, herrlich. Ich kann euch das nochmal anspielen, da kriegt ihr eine Ahnung davon, was es heißt, Jungfrau zu sein. Aber was Eigenes aufgeschrieben, es wird ihm immer wieder bestätigt, dass er ja so viel frischen Wind in die Philosophie Ich kann das nicht nachvollziehen. Es gibt Philosophen, die haben wirklich Neues in die Philosophie gebracht. Aber er hatte mit seinen Leuten, dazu gehören Marcuse, Horkheimer, Habermas und die ganze Bagage, hätte ich beinahe gesagt. Neues war da nicht. Aber es war auf den Punkt gebracht, geschliffenes Altes. So. Herrscher von 1 in der Waage. Was würde man da, was gehört zu diesem, was ausgesteuert wird, das aussteuern müssen dazu? Manche sagen eine Ästhetik. Manche sagen Schönes. Und seine Sätze sind, soweit man sie versteht. Es manchmal ist ein Satz, er geht, ich fängt hier oben an. Ja? Die Dialektik bei Hegel hat, sofern man ihre Duktus ernst nimmt und nicht darin verfällt, in ihr eine dilteische Parabel zu sehen, du hast schon völlig verloren, wo das Subjekt ist. Und dann kommen noch 18 Nebensätze und am Ende steht dann, hätte zu sein gewesen worden oder so ähnlich. Also ein Verb, da steht man da und sagt, da dreht sich etwas um. Aber eines ist ganz klar, wenn man einem Germanisten diesen Satz gibt, würde er sagen, einwandfrei. Man versteht keine Sau, aber einwandfreier Satz. Satzbau, wundervoll. Ja? Kommensurabel. Sage ich dann nur. Gut. Und worum geht es im zweiten Haus? Worum geht es da? Wo soll ich stehen? Das bin ja ich. Ich bin ja diese Jungfrau. Ne? Ich stehe im zweiten Haus. Heißt was? Besitz. Also ich will es mal so sagen. Wenn dieser Herrscher von 1 in 2 steht, aber in 2 nicht im Materiellen, sondern in der Waage, dann ist das Wort Besitz hier, wie soll ich sagen, nicht richtig am Platz. Das Thema des zweiten Hauses heißt wörtlich übersetzt, laut?
Verbinden. Partnerschaftlich verbinden.
Wie kommst du auf verbinden wegen der Waage?
Ja.
Aber das ist jetzt partnerschaftlich verbinden, ist Waage. Und was ist das zweite Haus dabei? Ja, wertschätzen. Wir sollten vielleicht noch mal über das Mädel da oben sprechen, die Chore. Was ist das Hauptmotiv dieser jungen Dame?
Gefallen.
Oh ja, gefallen. Also, Spieglein, ja, das ist ein schönes Wort, so dreifachsinnig, ja. Spieglein an der Wand. Bitte, wenn wir in diesen Spiegel gucken, jeder, der hier sitzt, das war vielleicht mal anders vor 20, 40, 70 Jahren. Wenn wir in diesen Spiegel gucken, in den die junge Dame jetzt guckt, Spiegel an der Wand, wer ist nicht nur die Schönste, sondern auch die Anziehendste, sondern auch die Magnetischste im ganzen Land? Dann sagt der Spiegel zu mir, Peter, im weiten Abstand von 40 Zentimetern bist du's. Dann wird's schon eng. Aber ich wäre so gerne, dass ihr euch alle von mir angezogen fühlt, dass ihr, als wäre ich ein Magnet, auf mich zugestürmt kommt. Mit Puscheln wie diese Mädels im Baseball. Das wäre jetzt mein Schlusssatz.